Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und es ist eine gute Zeit, über französischen Rugby zu reden. Die 15 de France, die französische Nationalmannschaft, ja vorübergehend aktuell auf Platz 1 der Weltrangliste. Und eine Liga, die einen nicht unerheblichen Beitrag dazu geleistet hat, ist die Pro D2, die zweite französische Liga. Waren ja auch eine Handvoll Pro D2-Spieler auf der Sommertour jetzt in Japan dabei. Ein paar von Oyonnax, ein paar von Bayonne. Ist ja nicht das erste Mal. Mervin Jaminet hat letztes Jahr im Sommer in Australien sein Debüt gegeben, nach nicht mal einer ganzen Saison im Profibereich und das dann auch noch in der zweiten Liga. Leo Colli von Mont-de-Marsan war immer wieder während der Novembertour und jetzt während des Six Nations im Trainingslager der Nationalmannschaft, auch wenn er nicht gespielt hat. Ein solides Grundniveau, könnte man also sagen. Schauen wir mal zurück auf die vergangene Saison und wagen einen kleinen Ausblick auf das kommende Jahr. Überraschungen, Enttäuschungen gab es viele und natürlich auch namhafte. Fangen wir mal bei den Enttäuschungen an, denke ich mal. Vielleicht die größte. Es ist eine Enttäuschung. Agen, sie haben die Saison auf dem 13. Platz beendet mit 10 Siegen aus 30 Spielen. Haben ihre ja wirklich fast schon rekordverdächtige Niederlagenserie auch Anfang der Saison noch weiter ausgebaut. Es sah eine ganze Weile danach aus, als würden sie vielleicht direkt in die dritte Liga durchgereicht werden, haben sich dann aber noch gefangen und letzten Endes einen doch soliden Klassenerhalt mit 10 Punkten Vorsprung auf Bourg-en-Bresse geschafft. Es war keine ruhige Saison. Ich hatte ja vor Beginn der Saison schon irgendwo prophezeit, schon angemerkt, dass es für Agen nicht so leicht wird wie die letzten Male, wo sie ja immer entweder direkt wieder aufgestiegen sind oder zumindest sehr nah dran waren, dass die Pro D2 sich seitdem verändert hat, die Konkurrenz deutlich härter geworden ist. Das haben sie jetzt auch im eigenen Leib erfahren. Vielleicht sind sie ein bisschen arrogant rangegangen, dachten, okay, auch wenn es in der Top 14 nicht gereicht hat, so schlecht ist der Kader ja nicht und das werden wir schon packen und meine 25 Euro für das günstigste Ticket, das ist halt auch eine Ansage. Es hat nicht funktioniert. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, der Zuschauerschnitt war nicht gut, weil, naja, eine Tribüne wurde abgerissen, eine wurde renoviert, aber sie haben jetzt draus gelernt, das neue Stadion soll im Oktober, Ende Oktober fertig sein. Die Tribüne, wenn man von der Haupttribüne aus guckt, links wurde überdacht, die Gegentribüne wurde komplett oder wird gerade komplett neu gebaut und dann wird noch eine neue Umrandung kommen. Und ich glaube, auf der rechten Seite soll auch noch was kommen, aber nicht ganz sicher. Tickets soll es jetzt in der aktuellen Saison oder der kommenden Saison ab 5 Euro geben. Ist schon mal eine deutlich humanere Ansage. Von daher, ich finde es schwer zu sagen, dass sie wirklich enttäuscht haben, weil letzten Endes, man hat nicht damit gerechnet, oder ich habe nicht damit gerechnet, dass sie direkt wieder um den Aufstieg mitspielen. Ich habe schon mit einem Mittelfeldplatz gerechnet, dass es so weit unten ist, wahrscheinlich doch dann bis zu einem gewissen Grad überraschend. Aber muss man vielleicht auch damit rechnen, auch Agen ja auch ein Verein, dem es nicht immer so ruhig zugeht. Von daher vielleicht dann insgesamt nicht überraschend und gegebenenfalls sogar erwartbar. Einen Platz drüber haben wir den FC Grenoble, die den Abgang fast aller erfahrenen Führungsspieler, fast alle Schlüsselspieler oder dieses großen Umbruchs sind nicht alle Schlüsselspieler gegangen, aber alle erfahrenen Spieler oder sehr viel Erfahrung ist gegangen, sehr viele Führungsspieler haben sie nicht sehr gut verkraftet. Am Ende auch ein sehr souveräner Klassenerhalt, aber auch ein Verein, bei dem man nicht unbedingt damit gerechnet hat, dass sie ein zweites Jahr in Folge gegen den Abstieg spielen. Letztes Jahr, okay, schwierig, okay, kann man akzeptieren, aber ein zweites Jahr in Folge ist das überraschend. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass Grenoble nicht unbedingt einer der traditionell großen Vereine ist. Ein Verein mit einer gewissen Geschichte, ja, verlorenes Erstligafinale steht im Buche, da sind sie immer noch sauer. Ich werde mich noch einmal entschuldigen, 54 haben sie gegen Mazamet tatsächlich den Titel gewonnen und 93 dann das Drama einem nicht anerkannten Versuch, der sie gegen Castre dann den Titel gekostet hat. Und seitdem immer mal wieder größere finanzielle Schwierigkeiten. In den letzten Jahren mussten sie die Spieler zweimal, einmal während der Covid-Phase und einmal davor, um teilweise sogar Halbierung der Gehälter bitten. Immer mal wieder größere Schwierigkeiten. Und natürlich dann jetzt auch die Zweitliga oder Zweite Liga, die die Finanzen des Vereins nicht so gut tun. Trotzdem haben sie ja einen anständigen Kader und man sollte meinen, dass ein Verein der Größe durchaus in der Lage sein sollte, durchaus im oberen Drittel mitzuspielen. Weiß nicht, ob ich sie zwangsläufig als Aufstiegskandidaten sehe, aber ich wäre sehr enttäuscht, wenn sie nächste Saison schon wieder gegen den Abstieg spielen würden. Auch von Wann hatte man durchaus mehr erwartet. Nach dem verpassten Aufstieg, dem sehr enttäuschenden Aufstieg, den sie ja, beziehungsweise sie haben ja das Halbfinale zu Hause in der, oder nach der Sirene noch gegen Biarritz verloren, die Saison dann nicht wirklich sich fangen können, trotz einer gewissen Kontinuität im Kader. Wobei ich natürlich sagen muss, das ist in der Form nicht unnormal, dass sich Teams von einem herben Rückschlag nicht direkt wieder erholen können und auch von Erfolg nicht immer direkt erholen können. Wir haben es in der Top 14 einige Jahre in Folge gesehen mit Castres und Clermont zum Beispiel, die nach ihrem Meistertitel gegen den Abstieg gespielt haben. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich und ich glaube auch nicht, dass man da zu viel reinlesen muss. Natürlich war es enttäuschend, wie die Saison gelaufen ist, aber der Verein wird sich da weiter fangen. Der Wunsch bleibt bestehen, innerhalb der nächsten Jahre aufzusteigen. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich der Fall sein wird, aber sie haben sich in dem Fall in eine sehr gute Ausgangslage gebracht. Der Kader für nächste Saison, da kommen wir noch zu, sieht nicht so schlecht aus. Das Stadion wird weiter ausgebaut, was für mich einer der entscheidenden Punkte ist. Das Trainingszentrum soll jetzt in diesem Jahr fertig bleiben. Vielleicht war das auch ein Faktor, dass die alten Trainingsbedingungen nicht unbedingt mehr so angemessen waren. Ist natürlich auch schwierig, wenn die Kaderplanung so ein bisschen zwischen den Ligen hängt. Waren ja einige Spieler, die schon die Unterschriften haben, die aber gesagt haben, wir kommen nur, wenn der Verein tatsächlich aufsteigt. Dass man quasi zweimal eine Kaderplanung machen muss, ist natürlich auch nicht einfach. Möchte ich jetzt alles in allem also nicht allzu viel reinlesen. Keine gute Saison, aber sicherlich auch keine schlechte. Ja, 11. Platz klingt erstmal mau. Aber das ist okay. Ich denke, das ist jetzt nicht dramatisch. Da muss man nicht allzu viel rein interpretieren. Kann passieren. Der Verein, man darf halt auch nicht vergessen, das ist ein junger Verein, beziehungsweise kein junger Verein, aber auf diesem Niveau noch vergleichsweise neu. Und man darf sich da auch nicht von dem einen oder anderen Rückschlag aus der Bahn werfen lassen. Aurillac auf Platz 10 ist genau da, wo sie sein möchten, im Tabellenmittelfeld. Ja, klar, natürlich würden sie gerne mal weiter oben mitspielen, aber man muss natürlich auch sagen, dass das nicht realistisch ist. Eins der kleinsten Budgets im professionellen Rugby. U23-Meister geworden diese Saison gegen Toulouse. Also nochmal nachträglichen Glückwunsch dazu. Kann aber eine sehr schwierige Saison werden nächstes Jahr. Man muss fast 750.000 Euro Gehälter einsparen. Letzten Endes haben sie 350.000 eingespart nach aktuellem Stand. Kann ein langes Jahr werden. Ne? Letzten Endes spielt Aurillac seit 10 Jahren über den eigenen Möglichkeiten. Ich denke, da darf man nicht mehr erwarten. Ja, natürlich war dieses eine Jahr, wann war das, 2016, wo sie ins Finale gekommen sind, beziehungsweise weil dann da war es ja noch so, dass der Tabellenerste aufgestiegen ist und dann 2-5 um den zweiten Aufstiegsplatz gespielt haben. Und da haben sie dann im Finale im Ernest Vallon haushoch gegen Bayonne verloren. Aber ich glaube, das war auch der Form jetzt nicht so überraschend. Natürlich wäre es eine spektakuläre Sache gewesen, wenn Aurillac tatsächlich in die Top 14 aufgestiegen wäre. Aber das wäre ja nicht realistisch gewesen. Letzten Endes 10. Platz, das ist genau das, was Aurillac erreichen kann, können sich weiter darauf verlassen, dass das eigene Stadion eine Festung ist. Die Anreise ist ja nicht einfacher geworden. Die Witterungsbedingungen sind nicht einfacher geworden. Der Acker ist nicht besser geworden. Solange sie sich darauf verlassen können und zumindest zu Hause ihre Punkte holen. Ich meine, letzten Endes war es ja genau das. Sie haben 14 Spiele gewonnen. Alle 14 zu Hause, 16 Spiele verloren, 15 auswärts verloren, eine Heimpleite. Kann man letzten Endes dann auch nicht so viel mehr erwarten. Béziers ist schwierig zu sagen, hatten ja auch eine etwas schwierige Vorbereitung letzten Endes, sind ja mit erschwerten Bedingungen gestartet, hatten Lizenzauflagen und 3 Punkte Abzug. Natürlich haben die sich in die Luft, in Luft aufgelöst, wie das bei der DNACG, zumindest bei ersten Zweitligisten im Rugby, meistens der Fall ist. Und konnten dann, ja, dann hat die Stadt den Verein aufgekauft. Haben wir, oder habe ich unter der Saison schon mehrfach drüber geredet. Finde ich nach wie vor schwierig. Aber gut, sei es drum. Natürlich ist man dann, hatte man dann andere Ambitionen. Aber bei den Voraussetzungen war das nicht anders zu erwarten. Dann natürlich Starverpflichtung. Der Maestro Lionel Buxis war die halbe Saison verletzt. Natürlich darf man auch nichts anderes erwarten bei einem Spieler in seinem Alter. Mit der Verletzungsgeschichte war das absehbar. Da hat man sich vielleicht auch ein bisschen sehr verplant. 9. Platz letzten Endes enttäuschend für den Verein, aber insgesamt glaube ich, insgesamt ist das in der Form schon okay. Ähnlich bei Montauban, die jetzt in der kommenden Saison theoretisch mit 5 Punkten Abzug starten werden. Auch da erstmal abwarten, was tatsächlich draus wird. 8. Platz ein bisschen wenig und auch mit gutem Abstand letzten Endes 10 Punkte auf den 6. Platz. Was erstmal schlecht klingt und vielleicht auch ist, aber es war eine Umbruchssaison. Ich glaube, das habe ich ja letzten Endes in der Form auch Anfang des Jahres gesagt. Das ist eine Umbruchssaison. Wirklich angreifen möchte man nächste Saison. Ob das dann jetzt mit dem 5-Punkten-Abzug auch so klappt, weiß ich nicht. Aber man hat erstmal viel verpflichtet und hat dann jetzt versucht rauszufinden, was davon funktioniert, was nicht. Und 8. Platz ist erstmal anständig. Hätte auch deutlich schlechter laufen können. Den eigenen Ambitionen wird das sicherlich nicht gerecht, aber auch realistisch muss man bleiben. Provence Rugby auf dem 7. Platz sehe ich ein bisschen ähnlich. Letzten Endes nur 2 Punkte Rückstand auf Colomiers auf dem 6. Platz, was auch ein bisschen überraschend ist. Etwas Mauersaisonstart, sehr durchwachsen. Provence Rugby haben immer wieder, wie viele Umbrüche hatten sie innerhalb der letzten Jahre? Da ist jeden Sommer gefühlt ein großer Kaderumbruch. Trainersituation war lange ungeklärt, hat sich auch unter der Saison auch nochmal weiter verändert. Und letzten Endes, ich glaube, ich habe in einer Folge gesagt, Provence ist ein Verein, der jedes Jahr mit großen Ambitionen startet und jedes Jahr wieder enttäuscht. Und ich bin mir sicher, bei der Verpflichtung ist man, enttäuschen sie auch nächstes Jahr wieder. Was sehr positiv gemeint ist, weil sie eigentlich eine sehr solide Arbeit leisten. Das Stadion haben sie jetzt, jetzt bauen sie auch noch die 4. Tribüne, ist jetzt auch fast fertig. Das Stadion entwickelt sich immer weiter. Das Trainingsgelände ist spektakulär geworden, wenn man ganz ehrlich ist. Der Kader sah dieses Jahr solide aus, sieht für nächste Saison solide aus. Dieser 7. Tabellenplatz, und das darf man nicht vergessen, ist der beste der Vereinsgeschichte. Besser als 7. Platz Pro de Deux war dieser Verein noch nie. Und das muss man ihnen halt auch zugute halten. Jetzt kann man absolut sagen, klar, bei den Namen, die sie geholt haben, hätten sie theoretisch über einem Verein wie Carcassonne stehen müssen, haben sie aber nicht. 7. Platz ist der beste der Vereinsgeschichte. Damit muss man dann auch mal glücklich und zufrieden sein. Denke ich persönlich. Schauen, ich hoffe, dass ich im September dann das erste Mal zu Provence ins Stadion kann. Das muss man meine Urlaubsplanung noch so ein bisschen, sieht eigentlich ganz gut aus. Dass der September zwar vielleicht podcast-technisch ein bisschen schwierig wird, aber zumindest rugby-technisch sehr doll. Aktuell geplant, steht auf der Liste. Kommen den Samstag an, dann hoffentlich direkt vom Flughafen zu Narbonne ins Stadion. Die Woche drauf, Freitagabend Carcassonne, Samstag habe ich dann freie Auswahl zwischen Montpellier, Perpignan und Toulouse. Die haben alle Heimspiele. Und die Woche drauf dann hoffentlich Aix und, ich weiß nicht, ist dann Donnerstag oder Freitag. Und dann mal schauen, vielleicht Grenoble, vielleicht Valence-Romans oder irgendwas in der Richtung. Ich fände es natürlich spannend, quasi die Tour der deutschen Nationalspieler zu machen. Weil in jedem Fall Narbonne spielt gegen Nizza. Das heißt, ich hätte schon mal Kurt Haupt. Dann Carcassonne hätte ich Chris Hilsenbeck. Und wenn ich die Woche drauf in Aix bin, hätte ich US Nostadt. Und Valence wäre dann natürlich Tim Menzel. Das wäre natürlich irgendwo so eine sehr schöne Tour der Nationalspieler, die ich da machen könnte. Aber mal schauen. Müssen wir mal schauen, wie die Planung da weitergeht. Halt euch in jedem Fall im Laufenden und dann diskutieren wir mal, wie wir diese 2,5-3 Septemberwochen irgendwie rumkriegen, in der ich keinen Podcast in der Form werde machen können, denke ich. Aber das schauen wir dann. Ne? Kommen wir zu den Playoff-Kandidaten. Was heißt zu den Playoff-Kandidaten, zu den Playoff-Teams? Colomiers, Carcassonne, Nevers, Oyonnax, Bayonne, Mont-Marsan. In der Form hat sich das relativ früh rauskristallisiert. Provence haben sich ja erst spät hochgekämpft, dass sie nochmal so rangekommen sind und sich nochmal Hoffnung machen konnten, war zwar schön, aber es war in der Form lange nicht klar und die Top 6 stand eigentlich relativ früh fest. Colomiers, zwar ein Verein, der sich jetzt seit ein, zwei Jahren wieder regelmäßig in diese oder seit ein, zwei Saisons, sollte ich sagen, diese Playoff-Plätze vorkämpft. Aber letzten Endes für meine Begriffe nicht wirklich viel da oben zu suchen hat. Sportlich ist das eine Sache, aber als Verein spielt man, glaube ich, auch, hat man deutliche Probleme. Man zieht nicht allzu viele Zuschauer und ich glaube, die Vereinsführung ist ein bisschen mittelmäßig. Sportlich ist das ganz anständig. Wäre sicherlich auch mehr drin gewesen, wenn man das eine oder andere Spiel ein bisschen konsequenter zu Ende gespielt hätte. Also sei es drum. Nee, letzten Endes, wie in der vergangenen Saison, auf dem 6. Platz gelandet. Auswärts gegen Oyonnax dann ausgeschieden. Auch relativ eindeutig. Das Ergebnis, ich weiß gar nicht mehr, das Ergebnis war, glaube ich, relativ knapp. Oder das Spiel nicht. Ich glaube, so rum war es. So richtig viel hat sich da nicht getan. Naja. Die positive Überraschung ist natürlich Carcassonne. Mit einem der kleinsten Budgets im professionellen Rugby. Oder sag mal, in den ersten beiden, oder in der zweiten Liga. In der ersten sowieso, aber in der zweiten, auf diesen Playoff-Platz vorzurücken, ist natürlich auch die beste Saison der Vereinsgeschichte. Sind mal auf dem 6. Platz gelandet, aber das war zu einer Zeit, wo, wie gesagt, noch nur die Plätze 2 bis 5 noch um den Aufstieg mitgespielt haben. Da sind sie einmal 6. geworden. Jetzt also dieser 5. Platz und auch das relativ klare Ausscheiden gegen Nevers im Viertelfinalspiel. Nicht überraschend in der Form, aber eine spektakuläre Saison. Ich habe mir die Transfers noch nicht, oder die Kaderliste für die nächste Saison noch nicht im Detail angeguckt unter der Saison. Das, was ich immer mitgekriegt habe, sah eigentlich recht vielversprechend aus. Muss man schauen letzten Endes, wie sich das zusammenfindet. Erster großer Punkt natürlich, dass sie Chris Labitte verlängern konnten. Sehr, sehr guter Trainer, der viele der Spieler schon seit einer ganzen Weile kennt. Sehr wichtig, dass sie ihn halten konnten, wenn auch vielleicht jetzt nur für ein Jahr. Muss man schauen, hing lange in der Luft. Trainingsgelände soll verbessert werden, das Stadion soll zumindest in Teilen renoviert werden und ein bisschen ausgebaut werden, also neue VIP-Plätze, beziehungsweise Sponsoring-Pavillon, neuer hybrider Rasen, wenn ich es richtig gesehen habe. Also zumindest ein bisschen was soll gemacht werden. Das, was einer der Gründe war, weshalb er nicht länger bleiben wollte, war ja, dass er Probleme hatte, weil er gesagt hat, wenn ich in einer Stadt arbeiten soll, die mich nicht unterstützt, dann hätte ich auch in der Bonne bleiben können. Das hat er auch tatsächlich in der Form gesagt. Also ich nehme mir da nichts raus, weil ich ja genau weiß, wie die Zusammenarbeit zwischen ihm / uns und der Stadt ablief. Carcassonne scheint das nicht groß anders zu sein, wobei man natürlich auch sagen muss, dass Carcassonne keine lange Geschichte im 15er Rugby hat, ja eigentlich eine Rugby League statt. Dort ja auch, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, amtierender Meister oder amtierender französischer Meister, hat seine Vor- und Nachteile. Aber ja, muss man schauen. Erstmal war es natürlich eine spektakuläre Saison, also die Überraschungsmannschaft des Jahres. Tut mir leid, Manu Masson, aber die Überraschungsmannschaft des Jahres, sehr spektakulär. Und ich bin gespannt, was sie nächstes Jahr dann so machen können. Nevers auch letzten Endes, ich weiß, es wurde viel kritisiert und es wurde viel über das angebliche Budget des Vereins geredet. Ich finde, das ist eine super Saison, 4. Platz ist klasse. Ich glaube, das ist genau das, wo Nevers letzten Endes sein kann. Es ist keine große Stadt, ich glaube, da wohnen nicht mal 30.000 Leute und ja, sie haben einen finanzstarken Eigentümer im Rücken, der den Verein seit Jahren finanziell hochpusht. Aber sie haben eben halt auch immer ein volles Stadion, 7.600 Plätze, davon sind im Schnitt 7.000 verkauft worden, oder 7.000 Zuschauer im Schnitt. Ich glaube, das ist schon eine sehr solide Arbeit, was sie da leisten, und ich finde es schön, es bleibt ruhig in Nevers, da ist jetzt kein Chaos, da ist kein niemand laut geworden, da ist nichts, wird einfach kontinuierlich weitergearbeitet, und ich glaube, wenn sie so weiterarbeiten, wird früher oder später wahrscheinlich der Aufstieg kommen. Nächste Saison wird ja sehr spannend, weil es letzten Endes keinen wirklich großen Verein gibt in der Form. Oyonnax, Platz 3 letzten Endes, pushen natürlich weiter auf den Aufstieg. Klar, das ist, wird sich nicht ändern, aber es ist kein Bayonne aufgestiegen, auch wenn sie nicht wirklich überzeugt haben, wenn man ganz ehrlich ist. Es ist kein Perpignan da. Es ist, glaube ich, nächste Saison wird sehr ausgeglichen. Und dann kann auch eine Mannschaft wie Nevers, wenn sie da ruhig und geduldig weiterarbeiten, dann eben auch einen großen Unterschied machen. Oyonnax, 3. Platz, Halbfinale ausgeschieden in Bayonne. Sicherlich bis zu einem gewissen Grad enttäuschend, aber ich glaube, Ist es enttäuschend? Ich muss ganz offen sagen, es ist halt irgendwo, natürlich sieht man Oyonnax als so großen Verein der zweiten Liga, auch dieses Jahr natürlich, meine Nevers auf dem vierten Platz, da waren es schon 14 Punkte Vorsprung, aber so ein großer Verein ist Oyonnax halt doch nicht. Ja, sie haben viel Geld im Rücken, die gesamte französische Silikonindustrie steckt da viel Geld rein, aber sie sind eben kein großer Verein. Sie sind eben auch ein Verein, der noch nicht so lange in der zweiten Liga spielt. Das heißt, nicht so lange auf diesem hohen Niveau spielt. Und natürlich wollen sie weiter aufsteigen oder wieder aufsteigen und weiter oben mit drin spielen. Aber es ist natürlich verglichen mit einem Bayern, ist Oyonnax nichts, wenn man es mal so hart ausdrücken möchte. Das ist nicht persönlich gemeint, auch wenn ich sagen muss, dass mir die früheren Iterationen des Vereins deutlich besser gefallen haben. Aber sei es drum, Bayern sind eine größere Hausnummer als Oyonnax. Und das ganz, ich glaube, das muss man einfach in der Form auch anerkennen. Bayern ist eine andere Hausnummer. Und dann muss man sich als Oyonnax vielleicht zu einem aktuellen Zeitpunkt auch noch damit abfinden, zu sagen, okay, wir können so einen Verein auswärts noch nicht schlagen. Das ist dann vielleicht einfach so. Oh gut. Ist jetzt natürlich eine sehr, sehr Basic-Analyse, aber als Analyse sehr nicht wirklich analytisch. Aber sei es drum. Ne? Monomasson. Ich überspringe Bayern kurz, ich komme gleich darauf zurück. Mont-de-Marsan sind ein Punkt am, zwei Punkte, je nachdem, am Ligarekord der Punkte vorbeigeschrammt. USAP haben letzte Saison 107 geholt, aber eine der besten Zweitligasaisons aller Zeiten. Und dann ist es natürlich unglaublich enttäuschend, nicht aufzusteigen. So eine Saison zu spielen und nicht aufzusteigen, ist schon fast kriminell. Bin kein Freund vom aktuellen Format. Ich hätte mir gewünscht, dass Mont-de-Marsan direkt aufsteigt. Genauso wie ich mir gewünscht hätte, dass Perpignan direkt aufsteigt. Ich bin kein Freund von diesem Format. Ich sehe zwar, dass es deutlich mehr Spannung bringt. Und ich sehe auch, dass es schön ist, dass sich ein Verein wie Perpignan letzten Endes in der Top 14 halten kann. Aber es ist einfach unfair, dass ein Verein wie Mont-de-Marsan so eine Saison spielen kann und nicht aufsteigt. Ich finde das, ja, es ist wirklich. Ich meine, Mont-de-Marsan, letzte Saison waren sie tief im Abstiegskampf drin. Dieses Jahr hatten sie zur Winterpause schon, oder haben sie in der Hinrunde mehr Punkte geholt als in der gesamten letzten Saison. Spektakuläre Saison, die sie gespielt haben. Und es ist gleichzeitig eine überragende Saison, aber gleichzeitig auch eine unglaublich enttäuschende Saison, dass sie nicht aufgestiegen sind. Weiß nicht, ob es nächste Saison kann ich mir vorstellen, dass sie wirklich nochmal richtig einbrechen. Diese Enttäuschung, ich weiß nicht, ob man sich davon so schnell erholt. Wenn wir auf das zurückkommen, was wir bei Wann gesagt haben, ist Mont-de-Marsan übernächste Saison in der National. Naja, ich glaube ich nicht, aber nur nach dieser grundlegenden Logik, die ich. Ich glaube, der Verein, der ganze Verein, die ganze Stadt ist einfach so enttäuscht. Natürlich sagen sie letzten Endes, wir sind super zufrieden, wir sind super stolz auf den Verein. Aber stellt euch mal vor, ihr würdet auf Arbeit ein Jahr lang 100%, 120% geben, alle Erwartungen übertreffen und dann wird alles von heute auf morgen eingerissen, funktioniert nicht und ein kleiner Fehler und alles weg. Weiß nicht, ob man sich davon so schnell erholen kann, ob man über den Sommer wirklich, ob man sagen kann, okay, wir haben jetzt einen Monat Pause und danach vergessen wir alles und fangen neu von vorne an, ich weiß es nicht. Ich weiß, ich könnte es wahrscheinlich nicht, aber ich bin auch kein Profisportler, also keine Ahnung, muss man schauen. Ne? Bayern ist für mich so ähnlich sehr gemischt. Oder sehr gemischt, ähnlich gemischt, anders gemischt. Weil letzten Endes natürlich haben sie das Ziel, das sie hatten, Wiederaufstieg erreicht. Letzten Endes war es aber trotzdem eine enttäuschende Saison, wenn man ganz ehrlich ist, oder? Sie waren nicht souverän. Das war keine souveräne Saison, die sie gespielt haben, auch wenn der Punktestand am Ende, ne, 100 Punkte, schon nicht. Aber man hat, gerade Mont-de-Marsan, was sie da von denen zu Hause für eine Klatsche gekriegt haben, da waren schon so einige Spiele dabei, wo man dachte, puh. Und immer man dachte, okay, bei den ersten beiden, das erste Mal, das zweite Mal dachte man auch, okay, oder dachte ich noch hier und hab sie auch hier so erzählt, ja, okay, aber sie haben jetzt gemerkt, sie kommen mit einer Halbgarnleistung nicht durch und das weckt sie jetzt auf und letzten Endes werden sie dadurch besser, aber dafür ist das zu regelmäßig wieder passiert. Wenn sie wenigstens das durchgezogen hätten, was sie gesagt haben, nämlich, dass sie sagen, wir nutzen die Saison, um möglichst vielen Nachwuchsspielern Spielzeit zu geben und eine möglichst breite Basis für die kommende Saison zu schaffen, meinethalben, aber das haben sie auch nicht gemacht. Letzten Endes ist es schwer, ihnen nicht recht zu geben, sie sind aufgestiegen, aber insgesamt haben sie diese Saison wahnsinnig ansatzweise so souverän, wie man es eigentlich erwartet hätte. Sei es drum. Kommen wir noch zu den drei Teams ganz unten. Narbonne auf dem letzten Platz, war in der Form zu erwarten. Klar sieht es erstmal, ne, 17 Punkte Rückstand auf den 14. Platz, ist natürlich happig, ja, wirkt erstmal wie sehr viel, aber sportlich waren sie nicht so weit weg. Es gab 2-3 echt heftige Klatschen am Anfang der Saison und 1-2 in der Mitte, also gerade dieses, was war 70-0 in Oyonnax oder was es war. Es war schon bitter. Sportlich waren sie aber nicht so weit weg. Der Kader, wenn man sich anguckt, wo die Spieler hingewechselt sind, scheint man nicht so weit weg gewesen zu sein. Es gab so eine ganze Reihe von Spielen, wo man wirklich erst das Spiel ganz am Ende wieder weggegeben hat. Das war so eine Sache, die man auch das Jahr davor in der National gesehen hat, dass sie das Spiel eigentlich gewonnen hatten und dann machen sie einen dummen Fehler und verlieren es doch fast noch. Und in der National haben sie es dann noch mit Kampfgeist weggemacht. Da kann mich gegen das eine Spiel gegen Bourg-en-Bresse erinnern, wo sie das Spiel eigentlich schon gewonnen haben und hatten und in der 22 von Bourgoin waren im eigenen Stadion. Und dann machen sie einen dummen Fehler. Bourgoin kann noch fast einen Versuch legen, um das Spiel auszugleichen. Aber es haben sich irgendwo drei Spieler von der Bonner sind rechtzeitig zurückgekommen, können es Cover-Tackle machen und das Spiel dann doch noch retten. Und da gab es so einige Saisons. Nur eben, dass es nicht gegen ein mittelmäßiges Drittligateam war, sondern gegen Bayonne. Und solche Fehler, die werden eben in der Pro D2 eiskalt bestraft. Da kommst du mit sowas dann nicht mehr durch. Und so waren diese, so haben sie diese Spiele, die sie in der National dann eben noch ganz knapp gewonnen haben, dann doch noch verloren. Da gab es davon gab es eine ganze Menge. Und dann kamen eben halt noch die ganzen anderen Sachen dazu. Der Kapitän, der wegen häuslicher Gewalt zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt wird, zum Beispiel. Dem Präsidenten, der dem inzestuöse sexuelle Übergriffigkeit vorgeworfen wird und dessen Privaträume von Einsatzkommandos durchsucht werden. Nur erstmal zwei Beispiele zu nennen. Dann hatten wir noch den, gut, hatten wir und Montauban am Ende der Saison noch den Tod von Kelly Meafour, der natürlich auch sehr getroffen hat. Ich meine, es waren ja auch mehrere Narbonne-Spieler in Anführungszeichen live dabei. Schwierig. Und jetzt dieses ganze Theater in der Offseason. Ich meine, sie haben sich jetzt ein bisschen gefangen zwischen der letzten Woche und dieser. Haben sie eine Handvoll Spieler verpflichtet. Trainerstab wurde verlängert. Neues Präsidium wurde vorgestellt. Also mal schauen. Nächste Saison wird nicht diese komplette Vollkatastrophe, die ich noch prophezeit hatte. Ich meine, hoffentlich. Aber es war schon insgesamt ein sehr verheerendes Jahr. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass die Leute in Narbonne nicht auch Alternativen hätten. Die Saint-Orion und das Volleyballteam von Narbonne sind Europameister geworden. Also das Europa League-Äquivalent, ne, das Challenge Cup-Äquivalent. Aber trotzdem Europameister. Es ist klar, Volleyball ist jetzt vielleicht nicht der größte Sport der Welt, aber sie haben diese schicke neue riesige Arena direkt neben dem Stadion. Das passt null, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Da kann man auch viel drüber erzählen, dieses ganze Hickhack in der Stadt. Ja, was man da alles erzählen kann. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viel über Steinvorplätze gelesen. Riesige Geschichte zwischen, man hat diese zwei Verwaltungsebenen, die Stadt Narbonne und die Agglomération Grand Narbonne, also quasi das Bündnis aus der Stadt Narbonne und allen Vororten. Und die liegen seit 10 Jahren in einem tiefen Streit miteinander. Deswegen fahren auch keine Busse aus den Dörfern in die Stadt. Wunderbar, das hilft allen sehr viel. Und das Grand Narbonne wollte nicht, dass diese Arena gebaut wird, das Rathaus aber unbedingt, hässliches Teil, ne, aber das ist eine ganz andere Geschichte, es passt null in diese Stadt und null an dieser Stelle. Und dann ging diese lange Diskussion über, welche Steine auf dem Vorplatz verbaut wurden, weil diese Steine dürfen nicht verbaut werden, aus irgendwelchen Gründen, aber die Stadt hat gesagt, nee, wir ziehen das jetzt durch, auch wenn ihr Klage eingereicht habt, weil dann ist es zu spät, dann werdet ihr nicht dafür sorgen, dass wir wieder alle rausreißen müssen. Was für ein Hickhack. Aber so darf man sich die Zusammenarbeit in der Stadt vorstellen, deswegen kommt da auch nie was zustande, weil man immer nur kleinkriminelle Strukturen, mafiöse Strukturen hat, die machen, was sie wollen und immer noch den eigenen Vorteil gucken, aber nicht gucken, wie können wir dem Verein helfen, wie können wir der Stadt helfen, wie können wir den Menschen helfen. Und so kommt dann eben halt auch was zusammen, wo du denkst, ja, es findet sich, natürlich findet sich zum aktuellen Zeitpunkt niemand, der den Verein kaufen möchte. Auch wenn Händering gesucht wurde, es wurde letzten Endes gesagt, wenn nicht jetzt jemand kauft, dann wird es den Verein am Ende der Sommerpause nicht mehr geben. Danach sieht es jetzt nicht mehr aus, ne? Aber auf einmal, weil ihn niemand kaufen wollte. Man war verzweifelt, aber weil der Verein eben kein Prestige mehr hat. Vor ein paar Jahren war das noch ganz anders. Da haben sie ja haben dieselben Leute, die jetzt den Verein verschenken wollen, haben sie ja die halbe Stadt erpresst, um den Verein zu bekommen. Und jetzt, aber jetzt profitieren sie nicht mehr davon. Jetzt ist zu spät. Jetzt wollen sie nicht mehr. Der Verein hat nichts Besseres verdient. Diese Stadt hat was Besseres verdient. Aber dieser Verein hat nichts Besseres verdient. Und es tut mir wirklich leid, dass ich das als riesiger Fan dieses Vereins, als lebenslanger Fan dieses Vereins, tut mir wirklich unglaublich weh, das zu sagen. Aber der Verein müsste einmal komplett niedergebrannt werden, damit man von unten wieder anfangen kann. Der Verein muss einmal wirklich komplett von ganz unten bis nach ganz oben einmal komplett weg. Einmal raus und unten wieder anfangen. Ja? Natürlich würde man, wenn man unten wieder anfängt, nie wieder oben ankommen. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Zumal die Situation, meine, wir sehen es ja jetzt schon, Vereine wie Grisang, wie Le Cat, wie der IFSC, die rücken ja problemlos nach. Ich meine, Le Cat haben zwar, naja, ich meine, letztendlich sind in der F2 geblieben, aber das heißt, sie sind eine Liga abgestiegen letzten Endes. Grisang ist zumindest in die F1 aufgestiegen. Die spielen auch sehr professionell, muss man sagen. Einige sehr große Namen. Der ein oder andere ist jetzt auch zurückgekommen zu Narbonne. Aber gut, ja, der Verein ist genau da, wo er hingehört letzten Endes. Der Verein hat seine Zeit ganz oben, wie ein DAX, wie Bourgoin-Jallieu, wie sie alle heißen, wie Tarbes, letzten Endes ausgelebt. Ist halt leider so. Wir reden halt auch von einer der strukturschwächsten Regionen Frankreichs. So ist ja auch nicht, ne? Es hat sich ein bisschen geändert, aber nicht so viel. Und wenn ich es vergleiche zu dem, was früher mal war, früher, ne, also vor 20 Jahren oder was auch immer, wann hat er uns das erste Mal mitgenommen? Das erste Mal mit den Großeltern hin sind. Ja, das erste Mal, wenn Opa mit ins Stadion genommen hat. Naja. Schon ewig her. Ja, aber selbst wenn man es mit damals vergleicht, ist ja noch viel weniger. Und alles, was irgendwie konnte, ist ja weggezogen. Gut. Es ist, wie es ist. Es ist, wie es überall ist. Ich weiche auch, glaube ich, vom Thema ein bisschen ab. Bourg-en-Bresse ist ein Verein, wo ich in der Bonne sage, der Verein ist genau da, wo er sein sollte. Ist Bourg-en-Bresse überhaupt nicht da. Ich hatte sie irgendwie auf dem 6. Platz gesehen, letzten Endes ist der 15. geworden. Naja, ein wenig vertippt. Der Verein sieht es aber noch genauso wie ich letzten Endes. Haben auch gesagt, innerhalb der nächsten 3 Jahre möchte man sich für die Playoffs qualifizieren. Sehe ich ja noch nicht, aber letzten Endes glaube ich, dass sie das Potenzial dazu durchaus hätten. Die Transfers, die verstärken, wo ich dachte, eigentlich ist das auf dem Papier sehr gute Verstärkung. Elia zum Beispiel, haben nicht so eingeschlagen, wie sie sollten. Ist enttäuschend, aber gut, man kann es nicht ändern, es ist manchmal halt, wie es ist. Enttäuschend eher, dass sie und Rouen so auf den letzten Spieltag beide letzten Endes so eingebrochen sind. Bourg-en-Bresse und Grenoble haben ja zumindest noch irgendwo gekämpft und eine Halbzeit mitgehalten, aber sind dann auch komplett eingebrochen und dass man am Ende so dieses, sie waren in so einer guten Ausgangslage am letzten Spieltag noch den Klassenerhalt zu holen und dann werden sie von, ja, naja, hatte ich mehr erwartet. Hatte ich deutlich mehr erwartet, eine sehr enttäuschende Saison. In jeder Form enttäuschend. Muss so in der Form nicht sein. Ähnlich für Rouen, wo ich denke, 14. Platz sah auch lange nicht danach aus. Lange haben sie sich echt im Mittelfeld gehalten. Gut, das Ableben von Jérôme Michalet, dem sehr wichtigen Spielmacher des Vereins zur Winterpause, hat dann natürlich irgendwo auch den Verein sehr weit nach unten katapultiert. Das war ein herber Rückschlag. Und den Spielern kann man da ja auch keinen Vorwurf machen. Aber ganz weit unten hätte ich sie dann letzten Endes trotzdem nicht gesehen. Glaube trotzdem, dass nächstes Jahr besser werden kann. Aber schauen wir einfach mal auf die Transfers, wie es für nächste Saison so aussieht. Und dann gehen wir einfach mal in alphabetischer Reihenfolge vor. Agen haben eine ganze Menge Spieler abgegeben. Kleiner Umbruch letzten Endes. Durchaus sich ganz anständig verstärkt. Also ich denke, der große die große Neuverpflichtung ist Richard Barrington mit insgesamt was 55, 70, 80 Spielen, 85 Spielen für die Saracens, ja 75 Spiele für die Saracens und die anderen 10 sind von Jersey. Ja gut, habe ich nicht im Detail geguckt. Europameister, englischer Meister mit den Saracens, Malik Amadash, kommt aus Montpellier, sicherlich auch eine sehr, sehr gute Verstärkung. Evan Olmsted, Antoine Herbany, beide von Biarritz, auch sehr gute Verstärkung auf dem Niveau. Théo Bellon, auch eine sehr anständige Verstärkung. Insgesamt haben sie natürlich hauptsächlich in den Sturm investiert und der sieht doch recht solide aus in der Hintermannschaft. Naja, aber insgesamt glaube ich, dass die nächste Saison viel schlechter kann sie nicht werden, aber ich glaube, das passt schon insgesamt. Vielleicht etwas höheres Mittelfeld, das kann ich mir vorstellen. Aurillac, wie gesagt, finanziell angeschlagen, mussten eine ganze Menge Geld einsparen, haben sich jetzt nicht unbedingt sehr verstärkt. Ich muss ganz offen sagen, dass mir so spontan keiner von den Namen bekannt vorkommt. Jetzt haben sie auch nicht mega viel abgegeben. Ja, klar, einige wichtige Spieler schon. Georgi Tsoukritse wechselt zu Stade Français. Pierre Roussel zu Albi. Das sind schon kleine, aber herbe Verluste. Aber insgesamt wirkt der Kader recht stabil. Und die U23, wie gesagt, amtierender französischer Meister in ihrer Altersklasse. Wenn man den Kader mit aus der eigenen Jugend oder aus dem eigenen Nachwuchs verstärken kann, wird das in der Breite sicherlich wieder für einen Mittelfeldplatz reichen, würde ich sagen. Wäre hier zumindest optimistisch. Béziers muss man abwarten. Weil natürlich einige durchaus nicht unwichtige Spieler gehen. Savanatha Ravatha, Lionel Buxis natürlich, auch wenn er nicht allzu viel gespielt hat, war natürlich trotzdem sehr einflussreich. Und muss man schauen. Mitchell Short von Racing sagt mir so spontan nichts. Von den Zugängen sagt mir so spontan keiner was. Na gut, James Tofa, klar, für Bourgoin eine ganze Menge gespielt, aber eben halt auch in einer mittelmäßigen Drittligamannschaft. Yannick Arroyo, hat er überhaupt schon mal für die Ersten gespielt? Da kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Wilmer Arnoldi von den Free State Cheaters kommt mir auch überhaupt nicht bekannt vor. Aber gut, die haben ja aktuell auch keinen Wettbewerb, in dem sie mitspielen. Von daher vielleicht auch nicht so überraschend. Er hat in den letzten Jahren eine Handvoll Spiele für Montpellier gemacht. In den letzten 3 Jahren war 1920 schon mal an Béziers ausgeliehen. Gut, das ergibt natürlich irgendwo Sinn, er muss nicht umziehen. Das ist ja nur was, keine 20 Minuten Fahrt von Stadion zu Stadion. Das passt schon. Ne? Biarritz muss man schauen. Ich denke nicht, dass Biarritz wieder den direkten Wiederaufstieg spielen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Der sehr alte Kader, natürlich sehr ausgedünnt. Die halbe Mannschaft geht gefühlt in Rente. Und den ein oder anderen Schlüsselspieler, den sie noch hatten, der etwas jünger war. Ob es nur Mathieu Irigoyen ist, der zusammen mit Lucas Perez-Blanc zu Stade Français wechselt. James Cronin wechselt zu den Leicester Tigers. Romain Rouffenacht zu Pau. Wird eine durchaus schwierige Saison, muss man sagen. Ja, ich glaube nicht, dass sie jetzt direkt wieder um den direkten Wiederaufstieg mitspielen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nicht, dass sie sich nicht verstärkt hätten, so ist nicht, ne? Also Thies Germain, der Neuner, der zur Leihe von Toulouse gekommen ist, sicherlich eine gute Verstärkung. Joe Tomani, der australische Nationalspieler, der Francis Saili ersetzen soll, muss man letzten Endes schauen, ne? So ist ja nicht. Aber ich glaube nicht, dass es eine Agen-Saison wird, aber ich glaube auch nicht, dass es eine Bayonne-Saison wird. Also sie werden nicht direkt für den Aufstieg mitspielen. Oberes Mittelfeld kann ich mir gut vorstellen. Carcassonne müssen wir wirklich schauen, natürlich der aus unserer Perspektive interessanteste Neuzugang, Chris Hilsenbeck auf der 10. Ansonsten Etienne Ergent, sicherlich ein sehr wichtiger Neuzugang, kommt aus Oyonnax, kennt Christian Labi natürlich sehr, sehr gut. Eine ganze Reihe von ehemaligen Narbonne-Spielern, die ja für Carcassonne spielen, da passt er super rein. War ja lange Kapitän vom RCNM. Ansonsten muss man schauen. Birk Plessis-Coulou, der nächste ehemalige Narbonne-Spieler, ja. Schön für Chris Hilsenbeck ist natürlich, dass er mit Pierre Pagès seinen Neuner aus Wann direkt mitbringt. Das heißt, die passen sich da gut rein, auch wenn Samuel Marquez natürlich eine absolut Weltklasse-Saison gespielt hat letztes Jahr, aber er ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Da wird durchaus, ist es natürlich schön, wenn er einen Backup hat, den er schon kennt. Ansonsten haben sie natürlich eine ganze Reihe von Spielern abgegeben und natürlich auch eine ganze Reihe von guten Spielern abgegeben, aber das war jetzt, sagen wir mal, zu erwarten. Carcassonne kann finanziell nicht mithalten mit anderen Vereinen. Da ist es anständig und sie haben sich gut verstärkt, so ist es nicht. Ich glaube nicht, dass sie nochmal so eine herausragende Saison spielen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nochmal in die Playoffs kommen. Das konnte ich letzte Saison auch nicht vorstellen. Aber sicher das Mittelfeld. Und ich denke letzten Endes, wenn man realistisch ist, können sie sich damit auch durchaus anfreunden. Colomier mit eine Handvoll von Abgängen, aber nichts Nennenswertes. Karl Chateau vielleicht zu nennen, der zu Wann wechselt, ist ja aber erst unter der Saison von Perpignan gekommen, hatte dort keine wirkliche Rolle mehr gespielt, wechselt jetzt zu Wann. Auch nicht allzu viel neu verpflichtet, muss man sagen, aber durchaus mit Jack Wetton einen durchaus vielversprechenden zweite Reihe-Stürmer, hat für Castro in der letzten Saison nicht wirklich eine Rolle gespielt, aber hat schon einiges hinter sich und kommt durchaus mit einer ganzen Menge Potenzial. Oder Potenzial für den Verein, der ganze Jüngste, wenn man vom 13. von Potenzial redet, es hat er ja nicht, aber gut, muss man schauen, was geht. Prinzipiell sind sie ja trotz allem immer noch gut aufgestellt. Wie gesagt, wirklich nennenswerte Abgänge gab es eigentlich nicht, wenn ich das richtig sehe. Grenoble haben auf der anderen Seite durchaus einen nennenswerten Abgang, nämlich Ange Capuozzo, der 15er, der jetzt zu Toulouse wechselt. Enttäuschend für den Verein. Bin wirklich gespannt, wie das nächste Saison bei Toulouse wird. Sehr überbesetzte Hintermannschaft, hat man das Gefühl. Ansonsten aber durchaus nicht wirklich schlecht verstärkt. Sam Nixon von Bristol ist ein Name, der sogar mir was sagt. Und ich gucke überhaupt keinen englischen Rugby. Vincent Vial, muss man schauen, Schweizer Prop. Und wir haben ja gesehen, dass das Schweizer Gedränge nicht so schlecht ist. Vielleicht nicht hundertprozentig dominant, aber kein schlechtes. Oder in den Spielen gegen die deutsche Nationalmannschaft zumindest. Hat man gesehen, dass da durchaus Können da ist. Talalelai Gray. War erst bei Stade Toulousain. Dann, ich glaube, erst bei Provence. Kann ja schnell mal gucken. Ich glaube dann zwischenzeitlich bei Provence Rugby und dann Stade Français. Nee, ist direkt von Toulouse zu Stade Français gewechselt. Ah, habe ich mich gehört. Ich dachte, er hätte eine Zwischenstation gehabt. Naja, wie dem auch sei, ein durchaus sehr guter dritte Reihe Stürmer. Hervant Ridi kommt aus Toulon. Auch ein Spieler, der durchaus sehr gute Sachen gezeigt hat vergangene Saison. Ansonsten natürlich, ja, man hat einige Spieler abgegeben. Auch keine, oder auch Namen, wo man denkt, okay, Timothée Nguza, haben wir ja schon drüber geredet, der wurde ja unter der Saison schon entlassen. Benito Masilevu hat durchaus auch einige sehr gute Sachen gezeigt unter der Saison, aber war natürlich schon in einem gewissen Alter, wo man denkt, ja. Ansonsten, ja, Adrien Siguré im Center, oder haben den sie im Center verlieren. Dafür haben sie Terence Hepetima geholt, australischer Center von London Irish, kann ich nicht so sagen, wenn ich ehrlich bin. Muss man schauen. Aber ich hätte ja auch letzte Saison schon gesagt, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass sie diese Saison nochmal um den Abstieg mitspielen. Massy muss man schauen, das ist schwer zu sagen. Sie haben sich, finde ich, anständig verstärkt. Auch mit Erfahrung durchaus. Marco Fusa, der ist auch mittlerweile 38 oder was. Italienischer Nationalspieler, zweiter Reihstürmer. Clément Lannon von Clermont ist auch ein Name, der durchaus was verspricht. Auf der jüngeren Seite hat aber schon einige Spiele für die erste Mannschaft gemacht. Letzte Saison und vorletzte Saison, zweite und dritte Reihe. Also eigentlich dritte Reihe, hat aber auch zweite Reihe gespielt. Hat auch, wenn ich es richtig sehe, oder wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, auch bei den Super Sevens mitgespielt. Also auch ein Spieler, der durchaus konditionell und tempomäßig was kann. Ansonsten zwei Spieler von Narbonne geholt, Kimani Sitauti und JJ Tolangi, die ja beide auch schon eine ganze Weile auf Zweitliganiveau unterwegs sind. Vorher waren sie ja beide in der Top 14 bei Agen. Muss man natürlich immer schauen, natürlich eine herausragende Drittliga-Saison, die sie letztes Jahr gespielt haben. Genauso wie Bourg-en-Bresse vor ihnen, aber muss man letzten Endes schauen, wie sich das dann wirklich auswirkt. Ja. Mont-de-Marsan, ich beschleunige das Tempo mal ein bisschen, weil ich glaube, die Folge wird sonst schon wieder sehr lang. Und so lange muss man ja nicht einer Person zuhören. Wird nicht nochmal so eine Saison spielen, das kann ich mir nicht vorstellen. Leo Culli, der natürlich der herausragende Spieler war in der letzten Saison auf der neuen, Wechsel zu Montpellier. Ansonsten von Zugängen her, ja, es kommt im Gegenzug von Montpellier, kommt Martin Doin zur Ausleihe, aber von dem hat man bis jetzt nicht allzu viel gesehen. Nochmal werden sie nicht so eine Saison spielen. Das wird nicht passieren. Gehobenes Mittelfeld wäre jetzt meine spontane Einschätzung. Montauban haben einen Umbruch gewagt, einen weiteren, das letzten Endes, was so zu erwarten war, was die letzte Saison viel rekrutiert und geschaut haben, was bleibt, was bringt was, was nicht. Und haben jetzt viel wieder abgegeben, haben aber auch überraschend viel wieder rekrutiert. Vielleicht am nennenswerten Kevin Guimeneau von Biarritz, der hat letzte Saison durchaus eine ganze Menge gespielt. Tyrone Vainga hat eine sehr starke Saison für Provence gespielt, genauso wie Quentin Witt. Sean Venter hat eine klasse Saison für Bayonne gespielt, ist aber auch nicht mehr der Jüngste. Ob er so viel spielt, weiß ich nicht. Tedo Abjanadze, wie auch immer, mein Georgisch ist nicht gut, hat immer, wenn er gespielt hat für Brive, eine sehr gute Leistung gezeigt. Er hat nur nicht allzu viel gespielt, wurde nicht viel Vertrauen entgegengebracht. Aber ich denke, das kann eine sehr solide Neuverpflichtung sein. Sevenaya Galala von Brief, auch ein sehr guter Spieler, hat auch sehr gute Leistungen gezeigt. Jean-Bernard Pujol von USAP, auch ein Spieler, der sehr viel Erfahrung mitbringt, genauso wie Simeisa Rokonongouni. Englischer Nationalspieler natürlich, scheint seine Armeekarriere beendet zu haben. Bastien Guillemin von Castres, der nicht mehr allzu viel Spielzeit gekriegt hat, aber durchaus eine solide, solide Erfahrungsbasis mitbringt. Insgesamt wirkt er schon sehr souverän. Also es wäre schon, wenn sie mit dem Kader nicht in die Top 6 kommen, muss man sich schon echt fragen, was da falsch läuft. Das ist schon ein sehr solider Kader. Top 6 ist definitiv drin. Nevers haben auch viel abgegeben, aber wenig zu besseren Vereinen. Auf der anderen Seite aber auch nicht allzu viel in der Spitze geholt. Elia, vielleicht der nennenswerteste, vor 2 Jahren noch englischer Meister mit den Harlequins, hat in Bourg-en-Bresse aber natürlich nur mittelmäßig überzeugt. Aber ich glaube, wenn ein Verein das Beste aus dem Spieler rausholen kann, dann ist es Nevers, einfach weil sie dieses sehr ruhige Umfeld haben, klasse Trainingsbedingungen. Bin gespannt, was daraus wird. Oyonnax, muss man schauen. Haben einige Spieler abgegeben. Manuel Leindecker, zweite Reihe Uruguayaner, wechselt zu Bayonne. Ansonsten vielleicht der schwerwiegendste Abgang, Sascha Seger, der dritte Reihe Stürmer, sehr, sehr guter dritte Reihe Stürmer, wechselt zu Po, ehemaliger französischer 7-Nationalspieler. Haben sich aber auch gut verstärkt. Gavin Stark von Biarritz war einer der wichtigsten Spieler in ihrer letzten Zweitligasaison. Jao Ravuvu von Bayonne, auch ein sehr wichtiger Spieler in den letzten Jahren gewesen. Aber natürlich mittlerweile auch in einem Alter, wo er, ja, muss man schauen. Die spannendste Neuverpflichtung, und da bin ich wirklich gespannt, ist Hugo Hermé, der kleine Bruder von Gael, der Kapitän des französischen Nationalteams. Es werden sehr, sehr große Stücke auf ihn gehalten. Castres hätte ihn sehr, 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 sehr gerne behalten. Aber nachdem er bis jetzt nur vereinzelt in europäischen Spielen eingesetzt wurde, hat er wahrscheinlich nicht so das Vertrauen gehabt, zumal man ja letztendlich gesagt hat, nicht nur, dass er nicht spielt auf der dritten Reihe, stattdessen stellen sie mit Reisuke einen Winger in die dritte Reihe, was anständig funktioniert hat oder anständig genug funktioniert hat, aber ist natürlich, zeigt natürlich ein gewisses Mangel an Vertrauen. Ist aber insgesamt ein sehr, sehr komplettes Paket. Ich glaube, der hat eine sehr große Zukunft. Wie gesagt, Castres hätte ihn sehr, 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 sehr gern behalten, aber ja, in der Hoffnung auf mehr Spielzeit wechselt er zu Oyonnax, wo ich natürlich auch sagen muss, das ist eigentlich immer eine ganz gute Sache. Ich meine, ja, sie sind die Armees oder beide wurden ursprünglich in Clermont geboren, aber sind in Castres, beziehungsweise im Vorort von Castres aufgewachsen. Ist ja vielleicht auch ganz schön aus dem eigenen Umfeld einfach mal rauszukommen. Ne? Provence haben viel abgegeben. Wieder ein kleiner Umbruch. Wobei ich glaube, dass sie in der Spitze nicht allzu viel abgegeben haben, wenn ich das hier richtig sehe. Dorian Clerc ist sicherlich ein Abgang, der wehtut, wechselt zu Castres. Aber ansonsten, Quentin Vite natürlich, hatten wir ja schon drüber geredet, aber ansonsten ist ja nicht allzu viel dabei. Ich meine, selbst Nicolas Bézi hat in der Vergangenheit nur mittelmäßig überzeugt. Und stattdessen haben sie eine ganze Menge Talent geholt. Julius Nostadt natürlich aus deutscher Perspektive am interessantesten, hat in Castres ja eigentlich gar nicht gespielt, nur, also eigentlich alle Champions Cup-Spiele, aber ansonsten überhaupt nicht. Ich denke, in der Pro D2 kann er wieder einen großen Einfluss haben. Taimana Harrison von Northampton, englischer Nationalspieler, sicherlich eine sehr namhafte Neuverpflichtung. Bilal Tayeb hat dann bis jetzt sehr gut für Oyonnax gespielt. Joris Cazenave auf der 9 kann sehr gut verstärken. Dorian Lavergne hat schon für Provence Rugby gespielt, kommt aus Nizza, kann sehr gut verstärken. Adrien Lapeg hat für Stade Français sehr gut gespielt. Johnny McPhillips, eine klasse Saison für Carcassonne. Muss schon sagen, bis jetzt wirkt das sehr überzeugend. Muss man letzten Endes schauen, wie sich das auf dem Platz umsetzt, aber das war schon eine sehr, sehr starke, oder wirkt schon wie ein sehr, sehr starker Kader. Muss man schauen. Ja. Rouen, schwer zu sagen, gibt nicht allzu viel Wandel im Kader. Interessant wird zu sehen, wie das auf der Zehner-Situation wird, weil man natürlich mit Franck Porto und Thibaut Hollande zwei durchaus solide oder grundsolide Zehner verpflichtet hat. Aber das war ja so ein bisschen der Schwachpunkt in der vergangenen Saison. Ich würde mich auf eine weitere schwierige Saison einstellen. Kommt auch so ein bisschen darauf an, was Royon Golem macht. Sieht nicht schlecht aus. Sie haben ihren Kader wirklich punktuell verstärkt. Kevin Le Guin von Racing ist sicherlich eine Verstärkung, die einen großen Unterschied machen kann. Jacob Bottica muss man schauen. Natürlich hat er Rennen fast eigenhändig in die dritte Liga geschossen. Matt Birkiboom hat weder in Montauban noch in Bourg-en-Bresse wirklich überzeugt. Muss man abwarten, aber schwierig. Kann so oder so werden. Ich würde auch bei Swoy-Ongoulême durchaus auf eine Saison im Abstiegskampf tippen. Wann haben sich interessant verändert? Jonah Fowler von Bristol, ehemaliger neuseeländischer Nationalspieler, bringt viel Erfahrung mit, auch viel Erfahrung im französischen Rugby. Carl Chateau auch, genauso. Maxime Lafarge aus Bayonne kann interessant werden. Nathanael Huleux kommt zur Leihe von Bordeaux-Bègles, der sehr viel zeigen kann und auch in der letzten Saison sehr viel gezeigt hat. Ich glaube, die Leihe wird ihm sehr gut tun. Alapati Layoua bringt auch viel Erfahrung mit kommt aus Bristol. Will Persillier ist zur Leihe von Stade Français. Man muss es schauen, also sie haben sich natürlich auf einigen Positionen komplett umgestellt. Das kann sehr gut funktionieren, aber es kann eben auch sein, dass es sehr lange dauert, bis sich die Mannschaft findet, und dann können die Playoffs unter Umständen schon sehr weit außerhalb der eigenen Reichweite sein. Ist schwierig vorherzusagen. Aber ich bin gespannt, es wird, glaube ich, eine sehr ausgeglichene Saison, wo es vielleicht zwei Mannschaften gibt. Oder vielleicht wird der Abstiegskampf nicht allzu interessant. Aber vielleicht tue ich gewissen Vereinen aus der Normandie auch sehr unrecht. Das muss man sicherlich abwarten. Aber wenn ich ehrlich bin, sehe ich unten den Abstiegskampf nicht allzu interessant. Aber ich glaube, wir haben vielleicht 12 Vereine, die realistisch um einen Playoff-Platz mitspielen können. Wir haben bestimmt 6 Vereine, die realistisch um Aufstieg mitspielen können. Es wird obenrum, glaube ich, sehr spannend. Muss man aber letzten Endes abwarten. Nächste Woche greifen wir dann mal einen Rückblick auf die Top-14-Saison an und wagen auch dort einen kleinen Ausblick. Und danach schauen wir mal weiter, ne? Wenn ihr Ideen, Wünsche, Vorschläge habt, schreibt mir gerne. Ansonsten überlege ich mir was Nettes und machen uns noch eine gute Zeit, bevor der Rugby wieder losgeht. Ja? Ich wünsche euch viel Spaß, genießt das Wochenende und bis dahin, tschüss.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.